Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Corona-Krise, die hat uns alle fest im Griff. Politik, Wirtschaft, Medien, Gesellschaft. Die Krise ist ja wirklich omnipräsent. Aber Moment, da war noch was. Eine andere Krise, die uns auch alle betrifft. Was war das nochmal? Ja, genau. Klimakrise.
Pretty much nothing has been done since the global emissions of CO2 has not reduced. We are all fighting for the environment and the climate, and if you see it from that aspect, what has concretely been done, then basically nothing.
Das war ein Statement von der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Das hat sie Anfang des Jahres beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt. Und mit diesem Vorwurf, dass nichts getan worden sei, um die Klimakrise zu bekämpfen, da könnte sie tatsächlich recht gehabt haben. Zumindest geht eine neue Studie davon aus, dass wir beim Thema Erderwärmung auf dem besten Weg zum Worst-Case-Szenario sind. Wie das genau aussieht, das klären wir gleich. Und um meine Vorrede zu bekräftigen, ja, auch wir hier im Podcast sprechen heute nochmal über die andere Krise, die Corona-Pandemie. Denn die Infektionszahlen, die steigen. Heute sind in Deutschland zum ersten Mal seit Mai wieder mehr als 1000 Neuinfektionen am Tag registriert worden. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Vor 15 Jahren hat der Weltklimarat verschiedene Szenarien entworfen, wie stark sich das Klima erwärmen könnte. Nun gibt es eine neue Studie, die davon ausgeht, dass tatsächlich das schlimmste Szenario am realistischsten ist. Also das Szenario, das entworfen wurde, um zu zeigen, was passiert, wenn gar nichts gegen den Klimawandel unternommen wird. Ich spreche jetzt mit Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Georg, wie kann das sein? Also subjektiv habe ich zumindest den Eindruck gehabt, ja doch, Klimakrise hat man auf dem Schirm und wurde stärker in den Fokus gerückt. De facto ist aber eigentlich nichts getan?
Ja, die realen Emissionen, also der Ausstoß von CO2 und von anderen Treibhausgasen, ist an diesem Katastrophenszenario einfach am nächsten dran. Es wird viel über Klimaschutz geredet, aber vom Reden sinkt der CO2-Ausstoß ja nicht. Deutschland ist da noch relativ erfolgreich. Die erneuerbaren Energien zum Beispiel, die machen inzwischen mehr als die Hälfte unserer Stromversorgung aus. Aber das darf man nicht vergessen, die dienen zum großen Teil auch Ersatz für den Atomstrom, der ja auch CO2-frei war, der war mal bei einem Drittel unserer Stromerzeugung. Also so ganz viel spart man dadurch noch nicht ein. Wir wissen es alle, beim Autoverkehr hat sich noch gar nichts getan. Und in anderen Bereichen, wie beispielsweise bei der Industrie oder bei der Sanierung von Häusern, da gibt es einfach zu wenig Verbesserungen. Deutschland hat seit 1990 gut ein Drittel weniger CO2 ausgestoßen. Das ist hinter den Zielen zurück. Und weltweit stehen wir da noch relativ gut da. Gucken wir mal in diverse Schwellenländer, gerade China, die haben mit einem Tempo die Kohle ausgebaut und Kraftwerke gebaut in den letzten Jahren, das einem schon fast schwindelig werden kann. Und seitdem 1997 das Kyoto-Protokoll in Kraft getreten ist, also das erste weltweite Klimaschutzabkommen, sind die Emissionen stärker gestiegen als je zuvor. Hat sich nur in den letzten paar Jahren ein bisschen abgeschwächt, aber das ist noch, macht sich noch nicht so bemerkbar.
Das heißt also, die Temperatur soll wie stark ansteigen? Wovon ging dieses Szenario aus?
Also das ist ein Szenario, was einen Temperaturanstieg um über 3 Grad bis vielleicht 4,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts vorsieht. Aber da beginnt dann auch die Kritik an dieser Studie, denn es gibt ja durchaus Entwicklungen im Klimaschutz. Wir haben die erneuerbaren Energien, die sehr stark ausgebaut werden und die inzwischen sehr viel billiger sind, in manchen Ländern sogar billiger als ein altes Kohlekraftwerk überhaupt weiterlaufen zu lassen. Wir haben inzwischen Elektroautos entwickelt, dass sie auch serienreif sind und auf die Straße kommen, in manchen Ländern auch einen erheblichen Marktanteil schon haben. Das heißt, für die Zukunft, so wird den Autoren der Studie vorgeworfen, wäre das alles viel zu pessimistisch. Aber da wenden Sie ein, man hat vor 15 Jahren noch nicht gewusst, wie viel Methan zum Beispiel in der Arktis frei werden kann, wenn da der Permafrost auftaut. Und das würde das Bild wieder sehr viel schlimmer machen. Und das heißt, bis zur Mitte des Jahrhunderts, so sagen die Autoren, wäre dieses Katastrophenszenario das realistischste. Und was danach passiert, das hängt ein bisschen auch vom Klimaschutz ab.
Ja, du hast jetzt schon Permafrost angesprochen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und du hast aber auch viele Aspekte genannt, also Kohle, Verkehr, das sind so die Knackpunkte, wo man am ehesten dann auch einsparen könnte oder was müsste man quasi tun, damit die Erderwärmung jetzt nicht so stark ansteigt?
Ja, schauen wir mal nach Deutschland. Man müsste den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich beschleunigen, vielleicht doppelt, dreimal, viermal so viele Solaranlagen und Windräder aufstellen, wie das derzeit der Fall ist. Man müsste den Verkehr dekarbonisieren, das heißt, die Verbrennungsmotoren müssen so schnell wie möglich von der Straße ersetzt werden durch Elektroautos, durch öffentliche Verkehrsmittel, durch Radfahren, durch alles, was da in Frage kommt. Und man müsste bei den Wohngebäuden müsste man die Sanierung das Rate sehr stark beschleunigen, also dass viel mehr Gebäude gedämmt werden, CO2-freie Heizungen eingebaut werden und so weiter. Man müsste es in der Industrie ansetzen. Die Aufgabe wäre deutlich vor 2050 auf null Emissionen netto zu kommen. Das ist mit den bisherigen Maßnahmen überhaupt nicht zu schaffen. Und man kann nicht sagen, eine Maßnahme, die man jetzt machen müsste, bringt. Da muss man an allen Punkten ansetzen, die irgendwie zur Verfügung stehen.
Jetzt hast du eben das Stichwort Permafrost gesagt. Lass uns da mal genau drauf gucken. Da habe ich jetzt direkt an die Hitzewelle in Sibirien gedacht. Die hält schon seit einigen Monaten an. Und da ist einmal das Problem eben diese Waldbrände und aber auch, dass der Permafrost schmilzt. Und du hast jetzt erklärt, dabei wird dann Methan freigesetzt. Das habe ich richtig zusammengefasst?
Ja. Ja, genau. Methan ist im Boden gespeichert durch organische Materie, also alte, tote Pflanzen, die im Boden sind und eingefroren sind seit Tausenden von Jahren. Und wenn der Permafrost auftaut, dann entstehen Methanblasen, die in die Atmosphäre entweichen. Das hat man früher als eine Möglichkeit gesehen, was passieren könnte. Und jetzt erlebt die Wissenschaft das und die Anwohner auch, dass das tatsächlich passiert. Und man kann sich vorstellen, dass das wirklich relevante Größenordnungen enthält und den Klimawandel befeuert, ohne dass der Mensch dann wirklich was dagegen machen kann. Wenn wir mit dem CO2 aufhören, dann entweichen die einmal losgetretenen Methanblasen weiter in die Atmosphäre und es wird möglicherweise wärmer, obwohl der Mensch sich langsam daran angepasst hat. Das hat auch Folgen für die Regionen, die da betroffen sind, sofern da Menschen leben. In Sibirien versinken Häuser im Matsch sozusagen, weil die Gebäude aufs ewige Eis gebaut sind und das Eis halt sich als nicht mehr ewig erweist. Es versinken Wälder, Bäume kippen um, da ändert sich das ganze Ökosystem zum Nachteil auch der direkten Anwohner.
Dann lass uns noch auf eine andere Region schauen, ins Amazonasgebiet in Brasilien. Auch da wissen wir oder haben wir in den Nachrichten oft gehört, gibt es diese Waldbrände und die haben jetzt gerade noch mal deutlich zugenommen. Woran liegt das?
Das liegt an der Politik und an der Gier der Menschen, die da versuchen, zusätzliches Ackerland für Soja zum Beispiel, für Rinderherden zu gewinnen. Die haben einen rechtsextremen Präsidenten, Jair Bolsonaro, der die Entwaldung im Amazonas ermutigt. Der sagt, die Brasilianer müssen dieses Land erschließen, um es wirtschaftlich nutzen zu können. Das heißt, Brandrodung findet statt. Sie wird nicht mehr bekämpft von der Regierung. Und das hat eine große Gefahr, nämlich dass das regionale Klima zusätzlich kippen könnte. Der Urwald am Amazonas zieht Regen an, ist ein Regenwald, und wenn der Urwald zu klein wird, dann könnte der Regen seltener werden, ausbleiben, es wird trocken, und auch da kann sich dann die Erderwärmung selbstständig machen sozusagen, wenn der Regenwald verdorrt. Auch dadurch werden große Mengen von CO2 und von Methan frei, und das kann die Erderwärmung zusätzlich befeuern.
Jetzt hast du gesagt, es liegt eigentlich an der Politik. Beobachtest du das jetzt mal jenseits von Brasilien, dass eigentlich so der kurzfristige Nutzen in der Politik dann oft den langfristigen Auswirkungen vorgezogen wird?
Ja, das ist so, aber längst nicht nur in so Extrembeispielen wie zum Beispiel in Brasilien oder auch in den USA. Da kann man eher sagen, das ist die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, das Drama ist, dass fast alle Staaten dramatisch zu wenig tun. Von den größeren Ländern gab es im vergangenen Jahr eine Studie, dass einzig und allein Marokko auf Kurs ist für ein 1,5-Grad-Ziel. Und das ist ja nur kein großer Industriestaat. Von den größeren Staaten kam Indien dem noch am nächsten. Die Europäische Union rühmt sich im Klimaschutz als Vorreiter. Wir haben ja den Green Deal mit einer Debatte, die Ziele für die Einsparung von CO2 deutlich zu erhöhen auf 55% bis 2030. Aber nach Ansicht von Klimawissenschaftlern würde nicht mal das reichen. Das heißt, man muss das Tempo im Klimaschutz anziehen, noch wesentlich mehr, als wir uns das heute vorstellen können.
Jetzt hast du gesagt, so Industriestaaten machen auch nicht genug. Dann gucken wir mal auf eine Industriestaat, nämlich Deutschland. Auch hier merken wir ja die Auswirkungen der Klimaerwärmung. Nur ein Beispiel ist, dass die Nord- und die Ostsee in den vergangenen Jahrzehnten deutlich wärmer geworden sind. Woran liegt das? Was sind die Gründe?
Das liegt daran, dass es insgesamt wärmer geworden ist. Die Ostsee wird ja und die Nordsee wird ja durch den Golfstrom erwärmt. Der bringt warmes Wasser aus den Tropen und das Meer wird insgesamt wärmer, also auch die Meere bei uns und der Meeresspiegel steigt und die Deichbauer müssen sich da was einfallen lassen.
Und was ist das Problem daran, wenn es dann wärmer wird im Wasser?
Wenn das Wasser wärmer wird, verändert sich das Ökosystem, also fürs Wasser jetzt speziell. Das Ökosystem verändert sich, Fische wandern ab, neue Fische wandern ein, der Meeresspiegel steigt, es gibt stärkere Überschwemmungen. Also für die Anrainerregionen ist das schon ein erhebliches Problem, was auch mit versucht wird, mit Milliardensummen vor allem beim Deichbau zu bewältigen.
Jetzt haben wir immer schon gesagt, Deutschland macht auch nicht genug. Und jetzt hat der Wirtschaftsminister Peter Altmaier in einem Interview gesagt oder zugegeben, ja, man habe Fehler gemacht bei der Klimapolitik und Sachen versäumt und Dinge zu spät gemacht. Jetzt kann man sagen, ja, Einsicht ist dann schon mal der erste Schritt zur Besserung. Wie würde die dann aussehen? Gibt es dazu schon konkrete Vorstellungen, was man jetzt besser machen will?
Ja, bei Altmaier hat mich erstmal gefreut, dass er das eingesehen hat. Er war persönlich 2012, 2013 Bundesumweltminister, da auch einigermaßen engagiert und ist dann in Richtung Wirtschaftsministerium gewechselt. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, das zu verbessern. Wenn er das ernst meint, dann müsste er den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Für Ausbauhindernisse ist auch sein Ministerium mitverantwortlich. Man müsste die Elektromobilität deutlich stärker einführen. Da gibt es jetzt die Kaufprämien, die auch zum Anziehen der Zulassungen führen. Aber es gibt jede Menge Bereiche, wo man Bremsen einfach lockern muss, wo man auch teilweise Geld reinstecken muss, wie bei der Sanierung von Häusern zum Beispiel. Was passieren muss, ist eigentlich relativ klar und man muss es halt nur dann machen.
Jetzt sagen ja manche Leute, dass die Corona-Krise, dadurch, dass wir zum Beispiel beim Verkehr ja deutlich zurückgeschraubt haben, also es wird nicht mehr so viel geflogen, auch ja, nicht mehr so viele Leute, die Auto fahren, weil sie nicht mehr ins Büro fahren, dass das jetzt einen positiven Effekt haben könnte auf das Klima. Ist es tatsächlich so? Kann man das schon seriös abschätzen, dass das zumindest dann eben der Klimaerwärmung ein Stück entgegenwirkt?
Für das Jahr 2020 kann man das sagen, die Emissionen gehen deutlich zurück. Sie gehen vielleicht so stark zurück, wie sie aber künftig jedes Jahr sinken müssten, um die 1,5 Grad einzuhalten, also unter dem Grenzwert zu bleiben, den das Pariser Abkommen als wünschenswert bezeichnet hat. Das heißt, man kann nicht nach Ende der Pandemie wieder losfliegen, sondern muss auf dem gesunkenen Niveau dann weiter den CO2-Ausstoß absenken, also zum Beispiel Verbrennungsmotoren stilllegen und so weiter. Das zeigt die Größenordnung. Mir macht es noch auf einem ganz anderen Grunde ein bisschen Hoffnung, denn wir haben jetzt gesehen, was weltweit passiert, wenn es eine außerordentliche Situation gibt, also zum Beispiel diese Pandemie, dass man dann auch zu außergewöhnlichen Maßnahmen in der Lage ist. Genau das müsste man beim Klima jetzt auch machen. Und man spricht viel vom Wiederaufbau der Wirtschaft. Ich glaube, das ist die letzte Chance, die Kurve beim Klimaschutz noch zu kriegen. Wenn es dann alles wieder so aufgebaut wird, wie wir es vorher hatten, dann haben wir zumindest das 1,5-Grad-Ziel versemmelt.
Aber dann, das heißt, du bist ein bisschen optimistisch, weil mein Eindruck war, dass die Corona-Pandemie jetzt gerade alles so überschattet und dass eben die Klimakrise da in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung total, ja, ins Hintertreffen geraten ist. Während ja zum Beispiel noch beim Weltwirtschaftsforum in Davos Anfang des Jahres das ja eigentlich als die Priorität genannt worden ist. Wie nimmst du das so als Fachjournalist wahr? Ist das da immer noch ein brisantes Thema?
Ja. Es ist richtig, dass die Klimakrise wie alles andere außer Corona in den letzten Monaten in den Hintergrund getreten ist. Das ist aber auch völlig nachvollziehbar. Und Umfragen zeigen aber, dass das Klimathema die Menschen immer noch sehr stark bewegt. Und ich glaube, dass die Corona-Krise hier auch was auslösen kann. Also ein Umdenken einfach hin zu mehr Ernsthaftigkeit, dass man sich sagt, auch diese Krise muss man mit außergewöhnlichen Maßnahmen bekämpfen. Da kann man nicht einfach hoffen, dass die Politik irgendwas macht und an ein paar kleinen Schrauben dreht. Aber das wird sich zeigen, wenn Corona seine drängende Präsenz ein bisschen verloren hat und man sich auf dieses Thema wieder stärker konzentrieren kann.
Georg, ich danke dir vielmals für dein Fachwissen und für deine Einschätzungen.
Bitteschön.
Die Covid-19-Infektionszahlen, die steigen gerade auch in Deutschland wieder, schon seit einiger Zeit. Heute wurde aber eine Marke geknackt, nämlich mehr als 1000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das war das letzte Mal im Mai so. Meinen Kollegen Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio, den habe ich zunächst mal gefragt, ob sich diese Fälle in bestimmten regionalen Hotspots häufen.
Naja, Katharina, der Gesundheitsminister hat sich ja deswegen auch heute extra zu Wort gemeldet. Er sieht das Ganze zwar auch besorgniserregend, aber er will es noch nicht dramatisieren. Und er verwies tatsächlich so immer auf die regionalen Ausbrüche, die es gab. Also wir erinnern uns, da war jetzt dieser landwirtschaftliche Betrieb, die Erntehelfer in Bayern, dann waren es eben die Schlachtbetriebe, dann waren es religiöse Veranstaltungen oder auch familiäre Feiern. All das gilt ja im Moment tatsächlich noch als kontrollierbar, weil man weiß, wenn es dann bekannt wird und relativ schnell erfasst wird, dann kann man das auf einzelne Landkreise beschränken und das hat tatsächlich keine Auswirkungen für das ganze Land und das soll ja nach wie vor die Strategie bleiben, also dass man möglichst schnell versucht, das Ganze regional einzugrenzen. Was jetzt aber dazu kommt, ist ja tatsächlich die Frage auch mit den Reiserückkehrern. Da hat ja auch der Virologe Drosten schon darauf hingewiesen, die könnten natürlich dazu führen, sofern sie nicht erfasst werden, dass sich das Virus breiter im ganzen Land verteilt und dass man viele solcher kleinen regionalen Ausbrüche hätte. Und das will man ja möglicherweise oder nach Möglichkeit auch vermeiden. Deswegen soll es eben auch diese verstärkten Testungen geben, die ja seit dem vergangenen Wochenende jeder freiwillig machen kann, der aus dem Urlaubsland zurückkehrt.
Genau, seit vergangener Woche kann es schon jeder freiwillig machen, aber jetzt soll auch eine Testpflicht eingeführt werden für Menschen, die aus Risikogebieten zurückkommen. Wie soll die genau aussehen? Wie soll das funktionieren?
Ja, das hat er heute nochmal deutlich gemacht und extra darauf hingewiesen. Die tritt tatsächlich am kommenden Samstag in Kraft. Und da ist es so, ohnehin gilt, wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, für den gilt die Quarantänepflicht. Also der muss normalerweise 14 Tage zu Hause bleiben, um zu sehen, habe ich was mitgebracht oder nicht, um das eben auszuschließen. Und diese Quarantänepflicht, die kann man eigentlich nur umgehen, wenn man einen negativen Test vorweist. Entweder bringt man den schon mit aus dem Urlaubsgebiet, das ist ja in manchen Regionen, beispielsweise der Türkei, auch schon möglich, oder eben man macht einen Test am Flughafen, wenn man direkt am Flughafen zurückkehrt. Jetzt sind wir natürlich ganz schnell bei der Frage, an Flughäfen funktioniert das wunderbar. Da weiß ich, das Flugzeug kommt aus Antalya und im Prinzip alle, die da aussteigen, müssen so einen Test vorweisen. Aber bei allen anderen Reisewegen, Bahn, Auto etc. wird das natürlich viel schwieriger. Und da war dann schon auch ein bisschen irritierend, dass der Gesundheitsminister heute nochmal darauf verwiesen hat, es gebe diese Pflicht, also man muss sich melden, wenn man zurückkommt bei den Gesundheitsämtern. Und die testen das aber nur stichprobenartig. Also Katharina, da gibt es eine Unsicherheit, genau, und bei allen anderen Reisebewegungen, die man beim Flugverkehr natürlich recht gut ausschließen kann.
Aber selbst beim Flugverkehr ist es ja so, also kann man die Leute tatsächlich dazu zwingen, beziehungsweise was passiert, wenn man sich weigern würde, diesen Test dann zu machen?
Naja, wenn sich jemand definitiv weigert, dann kann er im Fall des Falles auch mit einem Bußgeld verhängt werden. Das geht bis zu 25.000 Euro. Das wird natürlich nicht schnell gezogen, aber diese Option gibt's. Und ansonsten gibt es natürlich die Quarantänepflicht für jemand, der sich weigert. Also der muss dann definitiv kontrolliert vom Gesundheitsamt 14 Tage zu Hause bleiben. Wie genau das erfasst wird, da sind wir dann beim nächsten Problem. Das hat der Gesundheitsminister auch noch erläutert heute. Da sind wir wieder im vordigitalen Zeitalter, denn die Reiselisten, also man trägt dann so eine Gästekarte, trägt man sich handschriftlich ein, die werden dann teilweise von Soldaten der Bundeswehr dann übertragen und an die jeweiligen zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet, damit die überhaupt wissen, wer saß in Flugzeug X oder Y und wer kommt aus einem Risikogebiet zurück. Also da sind wir wirklich noch ein wenig vorsintflutlich, was die Abwicklung angeht. Man sollte eigentlich meinen, dass bei den Fluggesellschaften alle Daten digital vorliegen und dass man die schneller verwerten könnte, aber der Weg wird bislang nicht genutzt, also da findet vieles tatsächlich noch handschriftlich statt und wir wissen alle, bei handschriftlichen Übertragungen wird es gewiss die ein oder andere Panne und auch zeitliche Verzögerung geben, also auch da kann man nur hoffen, dass tatsächlich alle erfasst werden.
Jetzt gab es schon im Vorfeld die ganze Zeit die Debatte um die Kosten. Wie soll das jetzt bei dieser Testpflicht aussehen? Man muss als einzelner Reisender, der jetzt aus dem Risikogebiet zurückkommt, ja nicht das selber bezahlen, richtig?
Nein, alle Tests werden tatsächlich, auch die Freiwilligen werden von den Kassen übernommen. Die Krankenkassen zahlen das und im Hintergrund steht dann tatsächlich der erhöhte Bundeszuschuss durch die Bundesregierung, also eben Steuermittel, mit denen das finanziert wird. Darauf hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute auch nochmal deutlich hingewiesen. Er möchte da keine Unterscheidung nach der Art, wer in ein Risikogebiet fährt, muss sich dessen gewiss sein und muss am Ende auch für den Test zahlen. Denn die Motive, das sagte er, die Motive, um dahin zu fahren, sind ja ganz unterschiedlich. Natürlich gibt es die Urlauber, aber wenn wir auch an die Türkei und andere Regionen denken, da gibt es auch viele Menschen, die hier leben und arbeiten und natürlich ihre Familien besuchen wollen und die kann man eben nicht dazu verdonnern, jetzt den Test zu zahlen, weil man auch nicht weiß, wie die ökonomischen Voraussetzungen sind. Also da möchte Spahn zumindest bis zum letzten Test das Solidaritätsprinzip gewahrt wissen und möchte, dass die Tests von der Allgemeinheit bezahlt werden. Und das werden sie auch.
Jetzt sprichst du die Türkei an. Da wurde ja vor wenigen Tagen für bestimmte Regionen, also so Tourismusregionen, die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben, unter der Voraussetzung, dass man eigentlich, ja, bevor man zurückkommt, dann schon getestet wird. Was bedeutet das nun? Könnte es dazu führen, dass dann auch eben andere Regionen oder andere Länder, zum Beispiel bei Ägypten ist es ja so, dass da noch Reisewarnungen gelten, dass die auch aufgehoben werden könnten unter dieser Voraussetzung des Testens?
Unter der Voraussetzung, dass getestet wird, möglicherweise schon. Aber da hat der Gesundheitsminister heute einen ganz anderen Impuls ins Spiel gebracht. Er möchte, dass es eine EU-weite Regelung gibt für Drittstaaten, wonach die Menschen, die von dort einreisen, in jedem Fall auch einen negativen Test vorweisen müssen oder vorweisen müssen, dass sie sich getestet haben. Das wäre ja ein Stück weit das Modell Türkei, dass eben die Testungen vor Ort stattfinden und nicht hier langwierig im Nachhinein durchgeführt werden müssen. Da hätte er gerne europaweit Regelung. Das wollen sie jetzt während der deutschen Ratspräsidentschaft anstoßen. Aber bis es dazu kommt, da werden sicherlich noch einige Monate vergehen.
Jetzt haben wir diese verpflichtenden Tests rund um das Thema Reise. Dabei soll es auch bleiben oder wäre das auch denkbar, dass das in anderen Bereichen auch kommt? Ich denke jetzt gerade daran, wenn die Schulferien zu Ende gehen, in Schulen und Kitas, dass man da auch verpflichtend testet?
Naja, die Schulen waren heute auch ein großes Thema. Er wurde ja tatsächlich gefragt, ob und wie das jetzt mit den Schulen aussieht, ob das richtig ist, dass es jetzt zu den allgemeinen Schulstarts kommt. Der Minister hat das jetzt erstmal begrüßt, schon auch mit der Argumentation, da habe man sich oder da hätten sich ja die zuständigen Kultusminister im Vorfeld viele Gedanken gemacht, wie das jetzt organisiert wird in den einzelnen Schulen. Entscheidend ist natürlich jetzt auch die Praxis, also was passiert tatsächlich. Und da ist der Minister zumindest heute ganz froh gewesen, dass nicht alle 16 Bundesländer zugleich in die Schule gehen, wie das in anderen Ländern, Frankreich oder England, der Fall ist, sondern dass wir jetzt mit Mecklenburg-Vorpommern angefangen haben. Heute kam Hamburg dazu und in der nächsten Woche Berlin und Brandenburg, sodass man jetzt Stück für Stück Erfahrung sammeln kann. Wie funktioniert das im Einzelnen? Eine Testpflicht für Schüler gibt es nicht, sondern es gibt die Testmöglichkeit für Lehrer und Erzieher. Die können sich auch kostenlos in regelmäßigen Abständen testen lassen. Auch das ist aber jeweils eine Entscheidung, wie das in den einzelnen Bundesländern geregelt wird. Das ist kein Zugriffsrecht des Bundes, sondern das ist ja wieder die Hoheit der Länder. Und das Ganze ist ein Stück weit natürlich auch ein Experiment, um zu sehen, funktioniert das? Also zurückkehren in den normalen Alltags- und Schulunterricht unter den gegebenen Bedingungen, um eben nicht mehr quasi Home Learning und anderes zu verlangen, was ja die ersten Wochen nach dem Ausbruch des Virus tatsächlich bestimmt hat.
Ein anderer Bereich, wo ja Lockerungen auch diskutiert werden, ist der Sport. Da hat die Deutsche Fußballliga ein Konzept vorgelegt, wie künftig Spiele auch mit Publikum stattfinden könnten. Da sind jetzt aber verpflichtende Tests keine Option.
Nein, und das hat der Minister heute ganz klar verneint. Er hat gesagt, also für Fußballspiele das Konzept der DFL sei erstmal ganz gut. Dann habe sich da wirklich umfangreich Gedanken gemacht, wie das Bespielen der Stadien aussehen könnte. Aber Testungen, Extra-Testungen für den Bereich Fußball und für andere Sportarten will er definitiv nicht zulassen, weil die würden tatsächlich in vielen anderen Bereichen gebraucht. Und das, was die Konzepte angeht, die seien tatsächlich erst einmal gut, aber auch da muss dann die Praxis zeigen, funktioniert das tatsächlich? Und als kritischen Punkt hat er nicht das Verhalten in den Stadien selbst bestimmt, weil da gibt es ja klare Regeln mit Abstandsgebote, mit Alkoholverbot und anderem mehr. Kritisch ist für ihn tatsächlich die An- und Abreise und die müsse für jede einzelne Austragungsstätte, also sprich für jedes einzelne Stadion, dann vor Ort nochmal ganz genau bewertet werden, ob da die Abstandsregeln eingehalten werden können, wenn die Leute ins Stadion gehen oder dann danach das Spiel verlassen. Und das müsse jeweils nochmal regional und vor Ort geprüft werden.
Das war's für heute von Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 6.8.2020. Wir haben gesprochen über zwei große Krisen, die Corona-Krise und die Klimakrise. Feedback und Fragen, Anregungen, konstruktive Kritik gerne per E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz und sage danke fürs Zuhören. Tschüss.